Guten Tag, liebe Zuhörerinnen. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch recht herzlich bei der zweiten Staffel von Mund zu, Ohren auf, dem Bildungspodcast der GEW Baden-Württemberg. Mein Name ist Ute Kratzmeier und ich bin Referentin bei der GEW. Am 9. Juni finden in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz Kommunalwahlen statt. Hinzu kommt natürlich noch die Europawahl. Was Bildung mit Kommunen zu tun hat, welchen Einfluss Bürgermeisterinnen, Kreis- und Gemeinderäte auf gute Bildung haben und was eine gute Partnerschaft von Kommunen und Schulen vor Ort ausmacht, darüber diskutiere ich heute. Mit der GEW-Landesvorsitzenden Monika Stein.
Hallo.
Und mit Norbert Brugger, Dezernent des Städtetags Baden-Württemberg.
Hallo.
Monika, du vertrittst rund 50.000 Beschäftigte im Bildungsbereich, unter anderem Lehrkräfte, Erzieherinnen, Dozenten an Volkshochschulen und so weiter. Aber auch die kommunale Seite ist dir ja nicht ganz fremd.
Das ist sie tatsächlich nicht. Ich war von 2004 ab Stadträtin in Freiburg mit einer kleinen Pause bis 2020, bis ich dann, weil ich Landesvorsitzende der GEW geworden bin, mein Mandat zurückgegeben habe. Und ich war, außer dass ich Stadträtin war, auch noch Fraktionsvorsitzende in den letzten Jahren und auch Oberbürgermeisterinnenkandidatin im Jahr 2018. Das heißt, die kommunale Seite liegt mir schon sehr am Herzen.
Herr Brugger, Sie sind seit vielen Jahren Dezernent beim Städtetag und dort unter anderem für die Bildung zuständig. Was genau macht eigentlich ein Dezernent?
Diese Frage ist berechtigt. Der Dezernent ist ein, wenn man so will, Abteilungsleiter des Städtetags Baden-Württemberg. Und was der Städtetag ist, muss ich kurz erklären. Es ist eine freiwillige Vereinigung von Städten mit dem Ziel, gemeinsame Interessen zu verfolgen. Im Prinzip eine GEW für Städte. Und genauso wie die GEW beraten wir auch die Mitgliedsstädte und vertreten sie gegenüber dem Land natürlich politisch und sorgen für Austausch, für gemeinsames Vorgehen, für effektive Verwaltung. Und beraten, selbstverständlich.
Das klingt nach einem vielfältigen Arbeitsfeld.
Vielfältig und schön. Und ich bin für die Bereiche allgemeine Verwaltung, Bildung, Kultur und Sport zuständig.
Also hier genau richtig bei uns, bei den Themen, die wir heute besprechen wollen. Wir werden ja heute hauptsächlich die Schule in den Fokus nehmen als unser Gesprächsthema. Ich will jetzt aber trotzdem erstmal mit einer Frage zum frühkindlichen Bereich einsteigen. Die SPD, die fordert aktuell in ihrem Leitantrag zur Bildung bundeseinheitliche Qualitätsstandards für Kitas und, Zitat, dass die Verantwortung für vorschulische Bildung von den Kommunen verstärkt auf die Länder übergehen muss. Herr Brugger, ist die kommunale Verantwortung für die Kitas ein Hemmschuh für Qualität und Ungerechtigkeit?
Dieser Vorwurf steckt schon in der Frage und habe ich auch so wahrgenommen und möchte ihn in aller Freundlichkeit zurückweisen, weil ich denke, es gibt keine einheitlichen Standards wie im Schulbereich, keinen Lehrplan für Kindergärten, für vorschulische Einrichtungen und deshalb kann man auch gar nicht die Qualität insgesamt heben oder weiterentwickeln. Tatsache ist, dass wir in den Kommunen allergrößte Sorge und allergrößtes Interesse haben, unsere Kindergärten und unsere Kinder letztendlich, das ist ja unsere Zukunft, ganz besonders für die Städte und Gemeinden, mit dem Allerbesten zu versorgen, was sie brauchen. Und das ist Bildung. Und früher hatte man eine scharfe Trennung. Ich bin da in der Tat schon lang beim Städtetag. Früher hatte man gesagt, um Gottes Willen keine Bildung vor der Schule. Das war über viele Jahre hinweg das Credo. Jetzt hat es sich richtigerweise gewandelt, aber wir sind, würde ich sagen, noch im Prozess und noch lange nicht am Ende, was jetzt die vorschulische Bildung und deren gemeinsames Ziel betrifft, die Kinder bestmöglich mit Wissen für das weitere Leben zu versorgen.
frühkindliche Bildung oder vorschulische Bildung klingt immer so, als würden die Kinder da tatsächlich in Reih und Glied sitzen und schon auf irgendwelche Schiefertafeln schreiben oder in Laptops irgendwas eingeben müssen oder sowas. Das ist ja zum Glück nicht der Fall. Und ich glaube, dass wir da gemeinsam auch gut beraten sind, sowohl den Eltern als auch anderen Menschen, die da Ängste haben, auch die Ängste zu nehmen und zu sagen, frühkindliche Bildung ist sehr spielerisch und entkoppelt aber im besten Falle die Herkunft, also den Bildungserfolg von der Herkunft der Eltern oder vom Elternhaus und von den Möglichkeiten, die das Elternhaus bieten kann. Wir sehen ja, dass viele Kinder, wenn sie in die Schule kommen, tatsächlich sehr verschieden aufgestellt sind und auch sehr verschiedene Bedarfe noch haben, dass gerade im Bereich Sprachbildung in der Kita sehr, sehr gute, sehr, sehr wichtige Grundlagen gelegt werden können, aber auch in allen anderen Bildungsbereichen. Und wenn sich die Kommunen da zu wenig zuständig fühlen würden, was sie nicht tun, dann wäre da viel verloren. Ich persönlich bin aber sehr dankbar, dass die Kommunen tatsächlich auch den Bildungsaspekt mit in den Blick genommen haben und nach ihren Möglichkeiten auch tun, was sie tun können. Auch je nachdem, was der jeweilige Gemeinderat sagt und welche Schwerpunkte er legt. Die Problematik, finde ich, ist auch, dass unser Ministerpräsident eigentlich gerne die Verantwortung komplett von Landesebene weghaben möchte, wirklich komplett auf den Kommunen haben möchte, was die frühe Bildung in den Kitas betrifft. Und ganz so einfach darf er sich's auch nicht machen. Also die Rahmenbedingungen müssen schon aus Stuttgart kommen und es muss auch einiges an Unterstützung da sein, damit eben auch die ärmeren Kommunen, die nicht ganz so gut aufgestellt sind, sich da tatsächlich besser auf den Weg machen können. Und man muss dazu sagen, wir sind in Baden-Württemberg nicht so weit wie andere Bundesländer, was den Ausbau der Kindertageseinrichtungen betrifft. Wir sind deutlich besser geworden, aber wir sind von einem sehr, sehr schlechten Niveau gestartet, muss man sagen. Von daher ist da schon noch viel Luft nach oben und wir kommen ja nachher auch noch zum Ganztagsbereich, da ist noch viel mehr Luft nach oben.
Zustimmung, und ich würde jetzt von einer anderen Tradition sprechen, nicht von einem anderen Niveau. Es war einfach lange Zeit bei uns nicht en vogue zu sagen, man geht in die Ganztagesschule. Das wissen Sie auch, bis 2003, bis ein Bundesförderprogramm die Richtung geändert hat, war die Ganztagsschule eine soziale Brennpunktschule in der öffentlichen Wahrnehmung und beim Kindergartenbereich noch mehr. Also das Häusliche als ultimativer Ort für vorkindliche, ja letztendlich auch Bildung, war lange Zeit ein Dogma, ist es nicht mehr. Wir sind uns im Wandel, wir sind im Prozess, entwickeln uns weiter, sind aber noch nicht am Ende. Da stimme ich Ihnen zu.
Ja, das führt uns zum nächsten Thema. Das ist eine wunderbare Überleitung, Herr Brugger. Denn auf die Kita folgt bekanntermaßen die Grundschule und ab dem Schuljahr 2026/27 greift ja der im Vergleich zu heute recht umfassende Anspruch ab Klasse 1 auf einen 8-stündigen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Und zwar über das ganze Jahr hinweg, nur 4 Wochen Ferien sind ausgenommen. Und eine umfassende und gute Betreuung ist natürlich im Sinne der Kinder, im Sinne der Eltern, aber auch im Sinne der Wirtschaft, Stichwort Fachkräftemangel. Müssen die Beschäftigten und die Kommunen das jetzt richten, was die Politik hier versprochen hat?
Was die Politik versprochen hat, kann in der Tat vor dem Beginn zumindest zu viel gewesen sein. Wir haben uns beim Städtetag, als dieser Rechtsanspruch beschlossen worden ist, 2021, gefragt, sollen wir jetzt Front dagegen machen oder sollen wir Gas geben, um alles, was möglich ist, bis 2026 zu erreichen. Und wir haben uns für Letzteres entschieden, fürs Gas geben und geben Gas. Diese Woche war schon eine Regionalkonferenz mit 400 Leuten in Stuttgart, die wir mit organisiert haben, zusammen mit dem Kultusministerium. Und das ist nur eine Facette von vielen. Wir haben einen 14-Punkte-Maßnahmenkatalog verabschiedet in unserem Vorstand im Dezember, der umgesetzt werden muss, damit der Rechtsanspruch 2026, da startet er ja, gelingen kann, dass er vollständig gelingt, so in dieser ganzen Bandbreite, einschließlich Ferienbetreuung, muss man sich ja auch noch vor Augen führen, auch in den Ferien besteht künftig bis auf 4 Wochen ein 8-stündiger täglicher Rechtsanspruch an 5 Wochentagen. Das steht in den Sternen tatsächlich, aber es soll uns doch nicht daran hindern, möglichst nah heranzukommen an das Ganze. Was uns fehlt, ist tatsächlich die Unterstützung jetzt zeitgerecht. Wir haben den Rechtsanspruch vor 2,5 Jahren in das Bundesrecht bekommen und selbst heute noch fehlen die knapp 400 Millionen des Bundes für dessen Umsetzung. Und in 2,5 Jahren sollen wir das alles schon verbaut haben. Und dieses Geld wird nicht reichen, diese 400 Millionen. Es wird noch weiteres kommen. Also es ist nicht gut, wenn man sich zwischen Bund, Land und Kommunen immer Vorwürfe macht. Und das will ich auch nicht so verstanden haben. Aber man muss schon feststellen, dass der Bund hier etwas in Gang gesetzt hat, aber selber sein eigenes Tempo nicht im geringsten hält. Und das darf nicht an den Kommunen hinausgehen. Das sage ich ja in aller Deutlichkeit und auch schon jetzt im Vorgriff auf 2026. Und umgekehrt wollen wir diesen Rechtsanspruch, wie gesagt, möglichst weitgehend umsetzen, weil wir den Sinn darin sehen, so wie Sie es auch, Frau Dr. Gratzmeier, beschrieben haben, genauso. Wir brauchen Fachkräfte und können nicht jammern, wenn wir nicht ermöglichen, dass beide Elternteile berufstätig sein können. Wir brauchen für das soziale Miteinander in verstärkten Zeiten der Migration umso mehr eine Plattform. Und das alles macht Sinn und soll auch umgesetzt werden. Aber wir können nur tun, was in unserer Macht steht, und es steht nicht alles in unserer Macht.
Ja, ich denke, da trifft sich vieles auch mit den Positionen der GEW, Monika. Ich möchte, wenn du jetzt darauf eingehst, vielleicht noch die Anmerkung anfügen, dass ja die Bertelsmann-Stiftung vor kurzem einen Überschuss in Anführungszeichen an Grundschullehrkräften prognostiziert hat und möchte das gerne mit dieser Problematik verknüpfen. Wie siehst du das? Wie sieht die GEW das? Die Beschäftigtensituation ist schlecht, also Fachkräftemangel ist im Betreuungsbereich sehr, sehr groß. Ist das dann vielleicht eine Möglichkeit, dem beizukommen und dann, so wie es der Herr Brugger gesagt hat, dieses im Grunde gute Ansinnen dann auch wirklich möglichst vollständig oder möglichst weit umzusetzen?
Also wenn tatsächlich dieser Lehrkräfteüberschuss, den die Bertelsmann-Stiftung prognostiziert hat, so realistisch ist, dann haben wir tatsächlich eine Entspannung an der Stelle innerlich, weil klar ist, dann können wir tatsächlich über einen großen Ausbau von gebundenen Ganztagsgrundschulen, die für uns das Nonplusultra sind in dem Bereich, sprechen, weil wir dafür einfach auch mehr Lehrkräfte bräuchten, von denen wir bisher immer ausgegangen sind, dass wir sie gar nicht haben. Wenn es so ist, ich bin da noch ein bisschen abwartend, weil das zu neu ist mit den Zahlen und wir tatsächlich da auch noch mal ein bisschen hinterherrechnen müssen und gucken müssen, ob das alles valide ist und belastbar ist, was da berechnet wurde. Meines Wissens wurde da die Migration noch nicht mit einberechnet. Da müssen wir auf jeden Fall Puffer mit einbauen in sämtlichen Berechnungen. Aber ganz klar ist, wir wären sehr glücklich als GEW, wenn wir eine möglichst breitflächige Ausbaustufe von Ganztagsgrundschulen schaffen würden im gebundenen Ganztag, weil das die Möglichkeit ist, wo die Kinder am besten gefördert werden können, wo die Eltern die völlige Verlässlichkeit der Grundschule haben, der Zeiten. Trotzdem muss noch Betreuung drumherum gebaut werden. Das ist klar, die Zeiten reichen nicht ganz aus für die 8 Stunden. Aber das ist die Möglichkeit, dass tatsächlich mit einem gut rhythmisierten Ganztag die Kinder so gut wie möglich gefördert werden könnten, einen schönen Ganztag erleben würden, in dem dann auch sportliche, kulturelle Angebote schon integriert sind. Also all das, was Eltern entweder das Gefühl haben, sie müssen es vermissen, wenn sie ihre Kinder in Ganztagsbetreuung geben oder irgendwie noch nebenher stemmen müssen. Und die Kinder kämen auch nach Hause, hätten ihre Hausaufgaben bereits erledigt, hätten die Lernzeiten schon gehabt. Also es wäre tatsächlich eine Win-Win-Win-Situation, wenn dem so wäre. Gleichzeitig wird es nicht klappen, dass alle Grundschulen zu Ganztagsgrundschulen im gebundenen Bereich umgebaut werden, schon gar nicht bis 2026, das ist uns auch klar. Wie gesagt, wir hoffen nur, dass auch die Kommunen da noch deutlich mehr in die Bewerbung und in die Unterstützung der Ganztagsschulen, der gebundenen Ganztagsschulen gehen werden. Klar ist, wenn wir über die Betreuung reden, wir haben den Fachkräftemangel und im Fachkräftemangel ist es leichter für uns, was wir eh immer fordern, gute Arbeitsbedingungen zu fordern, weil ich ja die Menschen anlocken muss, die ich brauche in dem Bereich. Wir müssen darüber reden, dass tatsächlich die Arbeitsbedingungen attraktiv sind für die Menschen, die in der Betreuung eingestellt werden. Die haben im Moment sehr getrennte Zeiten, weil vor dem Unterricht schon betreut werden muss und nach dem Unterricht dann die Betreuungszeit abgedeckt werden muss. Das ist so unattraktiv, dass man da tatsächlich über gute Modelle nachdenken muss, als die jeweilige Kommune, die der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin ist. Und wir müssen natürlich auch über den Ausbau nachdenken. Da haben Sie ja auch schon gesagt, dass wir da auf die, oder Sie, auf die Gelder des Bundes an der Stelle sehr schmerzlich warten. Es ist klar, die Räumlichkeiten dürfen nicht so bleiben, wie sie sind. Wir brauchen noch andere Räumlichkeiten, wie Ruheräume für die Kinder, für die Beschäftigten, wie Mensa und so weiter und so fort. Und das ist alles nicht von heute auf morgen zu stemmen. Deswegen macht es auch uns nervös, dass da die Gelder noch auf Halde liegen und noch gar nicht zur Verfügung stehen. Sie müssten schon dringend da sein.
Ja, also die Ganztagesschule ist sicher eine in der Bedeutung wachsende Variante der Erfüllung des Rechtsanspruchs, der ja, der Rechtsanspruch selbst ist gar kein schulischer, sondern der betrifft die Jugendhilfe, aber wird hauptsächlich durch Schulbetrieb, durch Unterricht und Betreuung erfüllt. Vielleicht so viel für die Hörerinnen und Hörer als Grundlage. Wir wollen die Ganztagesschule ausbauen und haben 2014 schon mit dem Land ein Ganztagsschulgesetz vereinbart. Und nach diesem Gesetz 2014 sollten 70% der Grundschulen heute Ganztagesschulen sein. Tatsächlich sind es aber immer noch 20-30%. Und das liegt nicht an den Kommunen, die oft Initiative ergriffen haben. Und bislang war es so, und erst ab nächstem Schuljahr ändert es sich, dass die jeweilige Schule, die Schulkonferenz einer Ganztagesschule zustimmen muss. Und diese Zustimmung ist jetzt kein Vorwurf, sondern eine Feststellung, ist oft nicht erfolgt. Deshalb sind wir auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Jetzt muss man weiter hinterfragen, weshalb haben die Schulen nicht zugestimmt. Sie haben zu wenig Unterstützung bekommen von Landesseite, wird jetzt Frau Stein sicher und auch nicht zu Unrecht sagen. Das will ich hier nicht vorgreifen. Aber es ist auch nur eine Seite der Wahrheit. Ich war mal in Ravensburg bei einer Konferenz der Stadt, schon vor vielen Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. Und da sind mir die Frauen von Schmaleck unvergesslich geblieben. Für mich immer sprichwörtlich seither. Und ich komme selber auch vom tiefsten Land und habe es dann nachvollziehen können. Die haben mir dann gesagt, dass ich in schillernden Farben die Ganztagesschule geschildert habe. Wir wollen in unserem Stadtteil Schmaleck keine Ganztagesschule. Wir wollen noch in der Form eben, sage ich jetzt mal wie früher, die Kinder selber möglichst umfassend betreuen. Und dann habe ich gedacht, wenn das in Schmaleck so funktioniert, dann muss man das ja niemandem aufzwingen. Aber der Trend geht vielleicht doch in eine andere Richtung. Und jetzt ist ja das Gesetz geändert worden, das wollten wir auch. Ab nächstem Schuljahr kann der Schulträger entscheidend bestimmen, braucht natürlich die Schule weiterhin als Ort, in dem das Ganztagesangebot stattfindet und auch mit pädagogischem Konzept versehen durchgeführt werden muss. Das könnten wir ja gar nicht leisten. Aber der Schulträger kann entscheiden. Jetzt ist die Frage, wie entscheiden sich die Eltern? Wollen die wirklich? Wir hatten gestern, wie gesagt, die Konferenz in Stuttgart und in Stuttgart sind tatsächlich 2/3 der 69 Grundschulen Ganztagesschulen. Das ist aber landesweit betrachtet die absolute Ausnahme. Das muss man wissen. Im ländlichen Raum ist die Ganztagesschule bislang nicht gewollt. Sie ist jetzt ab kommendem Schuljahr auch mit, also wenig gewollt, Entschuldigung, nicht, aber viel, viel weniger wie in den Städten. Sie ist jetzt möglich, das wollten wir auch, über den ganzen Zeitraum des Rechtsanspruchs bis zu 5 Tage, 8 Stunden. Aber man wird sehen, inwieweit dieses Angebot, und ich muss auch als Vater von 3 Kindern sagen, ich hätte jetzt meine Kinder nicht in eine 5x8 Ganztagesschule geschickt. Das kann aber sehr wohl anders gesehen werden. Wir müssen aber auch für diejenigen, die nicht eben die Ganztagesschule in voller Form wollen, den Rechtsanspruch erfüllen. Und das macht es so schwierig jetzt vielleicht auch nochmal zum Verständnis. Und wir müssen es für alle erfüllen. Gestern war eine Besprechung zum Thema Menschen mit Behinderung, also in den SBBZ, früher Sonderschulen, jetzt sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Wie gehen wir damit um? Auch schwerst Mehrfachbehinderte haben den Anspruch über 8 Stunden an 5 Tagen. Das sind die Dinge, die noch nicht gelöst sind, muss ich offen sagen. Aber wir sind an der Lösung und arbeiten dafür.
Also es ist klar, dass viele Herausforderungen auf Sie zukommen in dem Bereich, auf die Kommunen. Es wird Sie nicht überraschen, Sie wissen es und unsere HörerInnen wissen es, glaube ich, zum größten Teil auch, dass wir an der Stelle, was die Schulgesetzänderungen betrifft, zur Zustimmung zum Ganztagsausbau nicht der gleichen Meinung sind wie Sie und auch nicht glücklich sind, dass Ihre Forderung durchgekommen ist, weil wir sagen, gegen den Willen einer Schule, eine Schule zum Ganztag zu machen, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also es kann nicht funktionieren, dass, wenn Lehrkräfte und Eltern nicht überzeugt davon sind, dass es genau der richtige Weg ist für ihre Schule, für ihre Kinder, da eine Ganztagsschule zu gründen, dann wird das nicht funktionieren, sind wir der Meinung. Ich habe vorhin so ein bisschen die Karte rübergeschoben zu den Kommunen, dass ich finde, die haben zu wenig getan für den Ganztagsausbau in Baden-Württemberg. Es stimmt, dass sie nicht ganz so vom Land unterstützt wurden, wie sie sich das erhofft hatten, weswegen die 70% nicht umgesetzt werden konnten, von denen Sie gesprochen haben. Aber klar ist doch, dass auch wenige Kommunen, jetzt Stuttgart explizit mal ausgenommen, wenige Kommunen so energisch dafür geworben haben, dass auch viele Schulen unbedingt Ganztagsgrundschulen werden wollten. Also es gibt im ländlichen Bereich, das ist das eine, und auch da haben sich die Lebensrealitäten mittlerweile sehr verändert in den letzten 10 Jahren. Aber in den Städten gibt es viele Kommunen, die tatsächlich nicht den Aufwand betrieben haben, mit der Überzeugungskraft, die sie in anderen Bereichen haben, mal unterwegs zu sein und wirklich ihre Schulen zu überzeugen, wie sinnvoll und wichtig es wäre, wenn sie Ganztagsgrundschulen würden. Ich glaube, dass da an der Stelle jetzt in manchen auch ein Umdenken stattgefunden hat, vielleicht auch dank des Ganztagsanspruchs, der auch vieles Umdenken auslöst. Aber es ist klar, dass es wirklich den Kindern zugutekommt, wenn wir über Ganztagsschulen reden, weil wir dann in dem Fall tatsächlich auch über die Bildung sprechen, die gewährleistet werden kann. Wenn wir von Ganztagsbetreuung reden, dann ist der Bildungsanspruch da nicht mit drin. Dann sind die Eltern entspannt, weil sie wissen, sie können in Ruhe arbeiten, es geht ihren Kindern gut. Im besten Falle bekommen sie auch Bildungsinhalte mit, im besten Falle, aber es ist nicht gewährleistet. Aber wenn ich von einer Ganztagsschule spreche, ist klar, dass die Kinder wirklich auch gefördert werden und unterstützt werden und eben diese Entkopplung von der Herkunft und dem Bildungserfolg auch vor tatsächlich umgesetzt werden kann oder wir zumindest deutliche Schritte vorankommen werden.
Ich sehe es leider an dieser einen Stelle anders, was die Ganztagesschule und deren Ausbau betrifft, weil einfach die Erfahrung eine andere ist bei uns. Wir haben dort Ganztagesschulen, wo die Schule dazu bereit ist und der Schulträger, also die Stadt oder Gemeinde, viel, viel mehr macht, als nach Gesetz vereinbart und vorgesehen ist. Das ist klar vereinbart. Ich war selber bei den Verhandlungen dabei zu diesem Ganztagesschulgesetz. Wenn nicht die Schulträger massiv die Schulleitungen entlasten von Aufgaben, die sie eigentlich selber in einer Stunde, sie kriegen eine Anrechnungsstunde pro Woche, das ist lächerlich, übernehmen würden, dann gäbe es nach meiner Prognose fast gar keine Ganztagesschule in Baden-Württemberg.
Nein, an der Stelle möchte ich Ihnen sehr gerne recht geben, weil es klar ist, dass das Land da noch nicht die Voraussetzungen liefert, die wirklich alle mit fliegenden Fahnen überwechseln lassen in gebundene Ganztagsschulen. Und die Schulleitungen brauchen Entlastung für all den Organisationsaufwand, den eine Ganztagsschule mehr bedeutet als eine reguläre Grundschule.
Aber wir sollten die andere Seite auch nicht aus den Augen verlieren. Wir haben 57% der Kinder in Betreuung. Wir machen jährlich eine Umfrage seit 5 Jahren mit dem Kultusministerium zusammen. Das ist doch ein guter Wert. Also der Bildungsbericht des Bundes, der kürzlich erschienen ist, sagt, 64% der Eltern wollen eine Ganztagesschule oder eine Ganztagesbetreuung. Da sind wir eigentlich relativ nahe dran. Nicht von der Dimension, wahrscheinlich nimmt das zu zeitlich, aber so weit weg sind wir auch nicht. Und wir haben prognostiziert, dass 10-20% mehr auf Dauer noch als diese 57% sich dann für ein Ganztagesangebot entscheiden werden. bei den Eltern. Und ich glaube, das ist realistisch. Nach diesem Bundesbildungsbericht für mich noch realistischer.
Je besser der Ganztagsausbau ist, desto mehr Eltern werden sich dafür entscheiden. Und das ist gut für die Kinder tatsächlich. Da sind wir, glaube ich, einig. Aber an der Stelle nochmal, es muss ein guter Ganztag sein und der muss wirklich gut ausgebaut sein.
Du willst mehr über die GEW erfahren? Dann folge jetzt unserem Instagram-Account GEWBW oder besuche unsere Homepage gew-bw.de.
Wir haben vorhin schon, es klang an, den Sanierungsstau im Bildungsbereich kurz gestreift. Das betrifft aber nicht nur die Schulbauten, auch im personellen, im pädagogischen Bereich gibt es Schwierigkeiten. Indizien dafür sind die Leistungsvergleiche. Also im Bildungswesen läuft es gerade nicht rund, sage ich mal etwas salopp. Und auch in Deutschland und auch wir in Baden-Württemberg haben nicht besonders gut abgeschnitten, zum Beispiel bei der letzten PISA-Studie. Aber was machen wir? Wir reden im Ländle über G9. Monika, kann man diese beiden Debatten vielleicht verknüpfen?
Man muss diese Debatten insgesamt verknüpfen. Wir müssen immer über den gesamten Schulbereich reden und wir müssen gucken, wo wir tatsächlich am dringendsten Handlungsbedarf sehen. Es gibt ihn überall, absolut. Wir sagen sehr klar, es ist jetzt durch, würde ich jetzt mal prognostizieren, dass eine verlängerte Gymnasialzeit kommen wird. Und da haben wir gute Ideen, wie sie sein soll, wie sie ausgestattet sein soll, welche Bedingungen die SchülerInnen im Gymnasium brauchen, damit tatsächlich es ihnen auch zugutekommt, dass wir über eine Verlängerung der Gymnasialzeit reden. Es darf nicht sein, dass auch nur ein Cent, der jetzt in die Verlängerung der Gymnasialzeit fließen wird, den anderen schulischen Bereichen weggenommen wird. Es darf nicht sein, dass die Grundschule deswegen nicht als Schwerpunkt der Landesregierung gefördert und unterstützt wird in Zukunft und dass dort massiv Verbesserungen stattfinden werden, dass die Doppelbesetzung in der Inklusion, wir haben vorhin schon über Kinder mit Behinderungen kurz was gehört, dass die Doppelbesetzung in der Inklusion, die im Koalitionsvertrag steht, nicht angegangen wird. Sie wird nicht sofort umgesetzt werden können, aber dass wir da einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Wir brauchen kleinere Klassen, wir brauchen eine Möglichkeit, Kinder individueller zu begleiten. Und die PISA-Studie hast du angesprochen, die zeigt ja und all die Studien der letzten Jahre zeigen, dass wir bei den Kleinen ansetzen müssen, damit eben dann in dem Fall, wenn sie in eine weiterführende Schule übergegangen sind, nicht dann erst angefangen wird, irgendwie verzweifelt zu versuchen, irgendwas zu flicken, was vorher versäumt wurde, sondern damit die Startbedingungen möglichst gut sind. Deswegen ist auch richtig, dass wir heute mit der frühen Bildung angefangen haben, weil da schon die ersten Bedingungen gesetzt werden können, wie Kinder gefördert werden können, unterstützt werden können, die vielleicht nicht von zu Hause all die Unterstützung bekommen können, die notwendig wäre oder wünschenswert wäre. Und ich widerspreche an der Stelle auch gerne noch ein weiteres Mal unserem Ministerpräsidenten, der in dem Fall gerne sagt, es wäre Sache der Eltern allein, aber hauptsächlich Sache der Eltern, ihre Kinder zu fördern und zu unterstützen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen Unterstützung für Kinder, deren Eltern das nicht leisten können, aus zeitlichen oder auch aus anderen Gründen.
Ja, Herr Brugger, wie blicken denn die Kommunen auf die G9-Diskussionen, die Ergebnisse des Bürgerforums, das G9 begleitet hat? Dort heißt es ja unter anderem, dass G8 und G9 ist nicht die alleinige Antwort auf die Frage einer besseren Bildung. Der Blick muss auf das Gesamtsystem Schule gerichtet werden. Aber andererseits ist ja der Druck, G9 möglichst schnell einzurichten, groß.
Das stimmt. Ich blicke zunächst mal auf das Gesamtsystem Politik und stelle fest, dass in Baden-Württemberg der G9-Trend bundesweit ignoriert worden ist. Alle alten Bundesländer sind zurückgekehrt, Flächenländer, zu einem G8, G9 oder nur G9. Und das hat man einfach nicht beachtet und gedacht, es geht einfach so weiter. Und dann kam der Volksantrag, der sehr erfolgreich war, ja, mit den vielen Unterschriften, der jetzt auch im Landtag behandelt wird, für die G9-Einführung. Und erst dann hat man das Bürgerforum eingerichtet, um den Dreh zu kriegen in Richtung, die Bürger haben es entschieden, wir machen jetzt G9. Sprich, die Landespolitik und auch die Kommunen sind da auf dem kalten Fuß jetzt erwischt worden und müssen an die Umsetzung gehen. Und plötzlich ist es auch überhaupt keine Diskussion mehr. Ich sage nur, Bayern hat 2017 G9 wieder eingeführt und wir als Städtetag sind dazu da, die Interessen der Kommunen und deshalb auch der Schulträger zu vertreten. Dort hat man den Kommunen ohne jede Verhandlung sofort 500 Millionen für Investitionen zugesichert vom Freistaat Bayern. Das ist die Dimension. Wir kämpfen um jede Million mit dem Land für G9, für Bildung, für Weiterentwicklung. Und das wird aber jetzt in das G9 fließen müssen. Also das ist nicht kostenlos zu haben, weil das vielleicht auch zum Verständnis der Hörerinnen und Hörer. Viele sagen, ihr habt doch G9 zu G8 gemacht und damit eine Klasse gespart und das wird jetzt wieder aufgefüllt und deshalb geht es wieder auf Null auf. Stimmt leider nicht oder Gott sei Dank, wie immer man es will, weil die Schülerzahl trotz G8 zugenommen hat. Heute gehen 45% der Schülerinnen und Schüler aufs Gymnasium und 33% auf die Realschule, 13% auf die Gemeinschaftsschule, 5% auf die Hauptschule und Werkrealschule. Durch das G9 wird sehr wahrscheinlich die Quote für die Gymnasien auf über 50% steigen und daran wird auch die Grundschulempfehlung, wage ich zu behaupten, wenn sie jetzt modifiziert wird, wenn sie nicht stringent geändert wird, nichts dem Grunde nach ändern. Das heißt, wir haben am Ende eine Schulart, die mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler hat und 4 andere Schularten daneben, die sich die zweite knappe Hälfte teilen. Das ist schon vom Bild her nicht stabil. Hatten wir auch bei der Gemeinschaftsschuleinführung thematisiert, zu sagen, das eine kann nicht ohne das andere stattfinden. Und so wird es auch jetzt kommen. Also G9 wird eine notwendigerweise Strukturdebatte über die künftigen Schularten in Baden-Württemberg und deren Ausgestaltung auslösen.
Wie sieht der Arbeitsplatz berufliche Schule der Zukunft aus? Darüber diskutieren wir mit BildungspolitikerInnen beim GEW Berufsschultag am 29. Februar in Stuttgart. Jetzt kostenfrei anmelden auf gew-bw.de/Veranstaltungen.
Da möchte ich gleich zum letzten Thema, weil das jetzt gerade wirklich ganz gut passt, kommen. Herr Brugger, wäre denn aus Ihrer Sicht nochmal eine regionale Schulentwicklung, eine verschärfte, notwendig, um sozusagen die Problembreite, die Sie jetzt skizziert haben, die mit G9 ja verbunden ist, um das sozusagen mittel- und langfristig auch auf ein gutes Gleis zu kriegen? Wir hatten ja 2008 als GEW ein regionales Schulentwicklungsgutachten erstellt. Das hat damals sehr große Resonanz ausgelöst, auch bei den Kommunen. Wir waren in vielen Kommunen auch unterwegs. Da waren Sie ja auch schon dabei, Herr Brugger. Und ja, damals gab es natürlich noch keine Gemeinschaftsschulen, aber das Hauptschulsterben, das so konnte man es in der einen oder anderen Zeitung lesen, war damals in vollem Gange. Jetzt haben wir heute eine andere Situation, aber vielleicht sollten wir da noch mal rangehen. Würde das den Kommunen helfen?
Regionale Schulentwicklung gibt es ja jetzt seit 2013/14, als dann die Gemeinschaftsschule kam, ist auch so vorgeschrieben. Es hat sich nur jetzt beruhigt in den letzten Jahren. Die Schullandschaft, nachdem gut 300 Gemeinschaftsschulen eingeführt worden sind, besteht dort kein Ausbaubedarf mehr, sage ich jetzt. Und bei den anderen Schularten ist der Bestandsschutz quasi mehr oder weniger gewährt gewesen und das Gymnasium hat sich parallel ohnehin eben weiter ausgebaut, trotz G8, viel mehr Schüler als noch vor 8 Jahren. Wenn jetzt noch zusätzlich G9 als Initiator für Veränderung kommt, dann, wie gesagt, glaube ich, wir müssen das Gesamtsystem anschauen und nicht nur regionale, sondern auch landesweite Schulentwicklung betreiben. weil wir einfach nicht alles überall gleichzeitig anbieten können mit der Zahl. Und das bleibt als Folge von G9. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber es kann nicht so bleiben, wie es ist.
Ja, das bringt mich zu meiner letzten Frage an euch beide. Regionale Schulentwicklung haben wir jetzt besprochen, auch landesweit gesteuert durch gesetzliche Grundlage. Im Moment wird aber etwas anderes diskutiert, ein Bildungskonsens, den man erreichen möchte, den die Kultusministerin jetzt mit den Fraktionen im Landtag bespricht. Monika, was sagt die GEW dazu? Wie realistisch ist ein Bildungskonsens und wenn er zustande kommt, welche Stoßrichtung müsste er haben?
Ich bin sehr gespannt, ob er wirklich zustande kommt, weil der Vorwahlkampf schon längst angefangen hat und Bildung ja schon auch eins der beliebten Wahlkampfthemen ist, damit die verschiedenen Parteien sich voneinander gut abgrenzen können und auch wirklich für sich selber Stimmung machen können während der Wahlkämpfe. Ich glaube trotzdem, dass Baden-Württemberg gut dran wäre, wenn es einen Bildungskonsens geben würde, der über die eine Legislaturperiode hinaus, für die immer die jeweilige Landesregierung entscheidet, Grundlagen setzen würde, in denen sich dann eben auch Themen wie Schulentwicklung, Themen wie Schulstrukturdebatten und so weiter abbilden ließen, dass der Rahmen klar gesetzt sein muss. Für mich ist aber ganz klar, wenn es tatsächlich einen Konsens geben sollte, was wie gesagt nicht schlecht wäre, dann muss in diesem Konsens untergebracht sein, dass verlässlich die Grundschulen gestärkt werden müssen, dass verlässlich die frühe Bildung auch im Blick behalten werden muss, dass ausreichend dafür gesorgt werden muss, dass ErzieherInnen, Lehrkräfte und anderes Personal für die Schulen ausgebildet und beschäftigt werden kann. Und wir müssen auch dann gucken, und da bin ich jetzt nicht ganz so zuversichtlich, da bin ich gespannt, wie es für die Zeit nach der Grundschule weitergehen wird. Ob da ein Konsens gefunden wird oder ob dann gesagt wird, und den Teil lassen wir außen vor oder wie auch immer, da bin ich sehr gespannt.
Wollen Sie noch einen Satz anfügen zum Bildungskonsens?
Der Bildungskonsens wäre ein Traum oder ist ein Traum und ich träume ihn weiter. Ich komme jetzt zum 7. Mal in die Situation, dass eine neue Landesregierung gewählt wird in meiner Städtetagszeit. Ich träume weiter und arbeite an der Verwirklichung, aber der Glaube ist jetzt noch nicht vollständig vorhanden. Das ist so passiert, weil halt jede politische Seite auch ihre Präferenzen hat und davon abkehren müsste im Interesse des Ganzen. Und mein Schlusswort wäre, dass man vielleicht dem anderen etwas zugesteht, um dann etwas Gemeinsames für die Gemeinschaft zu bekommen. Wir als Städtetag wären auf jeden Fall dabei.
Ja, lieber Herr Brugger, liebe Monika, wir träumen gemeinsam weiter für eine bessere Bildung und setzen uns natürlich jeder an seinem Platz auch sehr stark dafür ein. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ebenfalls einen herzlichen Dank an die Zuhörerinnen. Wenn ihr uns eine Rückmeldung oder eine Anregung zu unserem Podcast geben wollt, dann freuen wir uns über eine Mail an internet@gew-bw.de. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify oder einem anderen Podcatcher. Und zuletzt nicht vergessen, am 9. Juni finden die Europawahlen und in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusätzlich die Kommunalwahlen statt. Nutzt euer Wahlrecht, geht wählen.
What?